Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Und dazu begrüßt sie Anka Gräfe zu Baringdorf. Hallo. Heute geht es um den Mann, der das Liebesleben der Deutschen revolutioniert hat, Julius Fromm. Er stammte aus einer mittellosen jüdischen Einwandererfamilie und hat ab 1916 etwas völlig Neues auf den Markt gebracht. Hauchdünne, industriell gefertigte, nahtlose Präservative. Damit war Schluss mit übergestülpten Schafsdärmen, Fischblasen und Gummischläuchen mit kratzigen Nähten. Und natürlich fanden diese Kondome reißenden Absatz. Eine Erfolgsstory auf der ganzen Linie, die 1938 abrupt endet. Julius Fromm wird von den Nazis enteignet. Er flieht ins Exil nach London und hofft, sein Leben lang in seine Heimat zurückkehren zu können. Doch dazu kommt es nicht. Im Mai 1945 stirbt Julius Fromm. Damit bleibt ihm immerhin erspart, mitzubekommen, dass seine Firma, die nach dem Krieg nun in der sowjetischen Besatzungszone liegt, per Verwaltungsakt in Volkseigentum überführt und so ein zweites Mal enteignet wird. Im Beitrag Julius Fromms nahtlose Gummiwaren – Geschichte eines fortgesetzten Raubzuges, gesendet im Deutschlandfunk am 29. August 2008, kommen Familienmitglieder von Julius Fromm zu Wort, die heute in London leben. Es gibt Werbejingles und es gibt Zeitzeugen zu hören. All das lässt die Höhen und Tiefen dieser Lebensgeschichte lebendig werden, die auch eine deutsch-jüdische Sittengeschichte des 20. Jahrhunderts ist.
Julius Fromm ist am 9. Mai 1945 gestorben, und zwar während der Festivitäten zum Sieg über Deutschland in Großbritannien am Herzschlag.
Mein Vater war Edgar Fromm. Er war der dritte Sohn von Julius Fromm.
Die Familie sagt, er ist an zwei Gründen gestorben. Einmal, weil er sich über den Sieg freute, und zum Zweiten, weil er sich so sehr auf die Rückkehr nach Berlin freute.
Julius Fromm, mein Großvater, kam nach der Enteignung und Zwangsverkauf 1938 seiner Fabrik, ist er dann über Paris nach London gekommen.
Julius Fromms nahtlose Gummiwaren. Geschichte eines fortgesetzten Raubzuges. Ein Feature von Johannan Schelljem.
Fromm war ganz klar, das war ein Synonym für Kondom. Und zwar so ähnlich, wie wir sagen, Tempotaschentuch. Für alle Papiertaschentücher verwenden, wurde eben dieser Markenname Fromm, weil es die populärste und die erste wichtige Marke gewesen war, Fromms, für alle Kondome verwendet.
Entdeckt hat Götz Ali, der Berliner Zeithistoriker, die Geschichte der doppelten Enteignung des Kondomfabrikanten Julius Fromm, als er bei seinen Recherchen zu den Mechanismen der nationalsozialistischen Diktatur einen Seitenblick riskierte in einem Archiv.
Ich habe für Hitlers Volksstaat Akten gesucht über Arisierung und fand, das finden Historiker immer ganz schön, einen noch ganz unbenutzten Bestand, und zwar aus dem Keller der Staatsbank der DDR. Und da ging es um Betriebe, die in der DDR gelegen waren und die vorher eben Juden gehört hatten und im Dritten Reich schon enteignet worden waren.
Diese Akten waren aus den öffentlichen Archiven der DDR herausgenommen worden und nach langen Jahren in ihrem Kellerversteck in der Staatsbank der DDR in das Bundesarchiv gelangt.
Für meine Fragestellung nutzten diese Akten gar nichts. Es waren lauter Einzelbetriebe, etwa 30 Stück. Und dazwischen, die habe ich mir schnell durchgeblättert, fand ich eben die Enteignung der Kondomfabrik Julius Fromm. Und da ich gut 60 bin, wusste ich natürlich, was ein Fromms ist. Die Jüngeren wissen das heute gar nicht mehr.
Ich weiß nur, dass mein Großvater ziemlich preußisch war und meine Großmutter auch. Also es wurde Suppe um 12 Uhr mittags serviert, und wer nicht da war, der konnte das kalt essen. Die waren so, das weiß ich noch.
Raymond, Julius Fromms Enkel, lebt im Nordwesten Londons.
Bei Fromm, als ich die Akte in die Hand kriegte, sag ich, sieh da, das ist ja auch ein jüdisches Unternehmen, das wusste ich gar nicht. Und dann habe ich aber, weil ich an dem Volksstaat arbeitete und weil für die Fragestellung das uninteressant war, die Akte weggelegt. Und dann geschah Folgendes.
Ich weiß auch, dass mein Großvater der erste Mann in Berlin war, der ein Cadillac fuhr.
Ich mache mit zwei Freunden seit einigen Jahren Immer im Januar machen wir eine Lesung aus unveröffentlichten Schriften in einem Berliner Schwulenclub. Und das ist der Sonntagsclub. Das war der erste offizielle Schwulenclub in der DDR oder akzeptierte Schwulenclub. Das war die erste Lesung, die ich da zu machen hatte. Und ich wollte was aus dem Volksstaat, das war noch nicht erschienen, lesen. Und dann sagte der Kulturwart dort zu mir, sagen Sie mal, der duzte mich, sag mal, willst du wirklich nur Hetero-Scheiße lesen?
Ich glaube, er war ein ziemlich strenger Mann, ziemlich autoritär, aber wohlwollend, glaube ich. Das Geschäftsleben war alles für ihn. Ich glaube, er hatte keine anderen Interessen. Und er war ein Mann, wie wir auf Englisch sagen, who couldn't suffer fools gladly. Das heißt, er konnte Düssels nicht ertragen.
Und dann sagte ich, naja, wissen Sie, das ist eigentlich nicht so meine Fragestellung. Und als Historiker interessiert mich das sehr, sehr am Rande, muss ich Ihnen sagen. Dann guckt er mich so ein bisschen kariert an und dann sagte ich, naja, ich kann Ihnen was vorschlagen. Ich habe da so eine Akte gefunden über den Kondomunternehmer Fromm und das war ein Jude. Und mit Kondomen haben Sie auch zu tun, beziehungsweise sollten möglichst viel damit zu tun haben. Und wie finden Sie das denn, die Arisierung des Kondoms und also sozusagen Hitler und das Kondom und die Juden? Und das fand ich ganz toll. Also ohne Näheres zu wissen, habe ich mich dann auf diese Akten und die Suche eingelassen.
Anders als er später oft angab, wurde Julius Fromm weder im preußischen Posen geboren noch Julius genannt.
Mit diesen Worten beginnen Götz Ali und Michael Sontheimer ihre Darstellung der Familiengeschichte der Fromms.
Tatsächlich kam Julius Fromm am 4. März 1883 in der damals russischen, 120 Kilometer östlich von Posen gelegenen Kleinstadt Konin zur Welt und wurde bei der Beschneidungsfeier als Israel Fromm in das Synagogenregister eingetragen.
Im Mittelalter hatten die Vorfahren der protestantischen und der jüdischen Bevölkerung von Konin aus Frankreich und aus Böhmen fliehend im Osten Schutz gesucht.
Ich glaube, die lebten in sehr armen Verhältnissen. Er lernte nicht viel in der Schule. Da ging zu was wir Cheder nennen, das ist also religiöser Unterricht, und hat bestimmt viel über die Bibel erfahren und vielleicht ein bisschen rechnen und schreiben. Und damit hat es sich.
Um 1880 stellten die Juden von Konin bereits die Hälfte der Einwohner der Gemeinde. Es gab kaum Arbeit und folglich zogen mehr und mehr nach Westen. Die Sehnsucht nach dem besseren Leben hatte für die jüdischen Wirtschaftsimmigranten einen Namen: Berlin. Und auch die Familie von Baruch Fromm zog es in das sich seit dem Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 Kapital entwickelnde preußische Berlin.
Das waren Wirtschaftsflüchtlinge im ausgehenden 19. Jahrhundert. Kamen die nach Berlin, haben erst als Zigarettendreher gearbeitet und waren eine achtköpfige Familie. Die Eltern sind früh gestorben, lebten in ganz elenden Verhältnissen.
Das Deutsche Reich war 20 Jahre alt, 25 Jahre alt. Berlin war ein Magnet, ein wirtschaftliches Magnet, und so kamen sie nach Berlin. Und da waren sie wirklich sehr, sehr arm.
Die Mulakstraße Nummer 9, Parterre, wurde die erste Anschrift, unter der Baruch Fromm im Adressbuch für Berlin und seine Vororte des Jahres 1894 verzeichnet ist. Wahrscheinlich wird die Familie in der besonders berüchtigten Ecke Berlins ein einziges Zimmer bewohnt haben.
Dann starb Baruch, der Vater von Julius, als Julius 15 Jahre alt war. Und nun hatten sie gar nichts. Julius und sein älterer Bruder Salomon haben das noch weitergeführt, diese Zigarettenproduktion. Und dann wurde Julius in eine Zigarettenfabrik angestellt, denn damals wurde es da langsam umgewandelt in maschinelle Produktion. Und ich glaube, die Firma hieß Giosetti Zigaretten. Und dann kam er auf die Idee, Abendkurse in Chemie zu machen.
Die Mulakstraße durchzieht das Scheunenviertel nordwestlich des Alexanderplatzes. Für die meisten Juden aus dem Osten wurde dieses Quartier mit seinen heruntergekommenen Häusern und den engen Straßen die erste Station. Die Mieten waren niedrig. Hier standen noch viele ältere Gebäude mit nur 2 oder 3 Etagen, Stallungen und baufälligen Remisen. Vieles erinnerte die Neuankömmlinge an ihre alte Heimat. Geld wurde hier während der Gründerjahre kaum investiert.
Die Juden nach der Emanzipation und wenn sie sozial aufstiegen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, mussten sich ja nach dem Neuen umtun, nach dem Zukünftigen, nach den neuen Märkten.
Und da hat er von Vulkanisation, was Charles Goodyear erfunden hat, vor 70 Jahre früher, 60 Jahre früher, hat er davon gelernt und dachte sich dabei, ja, daraus könnte man doch ein Kondom auch machen, aus dem Latex.
Lieber Leierkastenmann, fang noch mal von vorne an, deine alten Melodien von der schönen Stadt Berlin.
Im Scheunenviertel, dessen Läden mit den hebräischen Aufschriften und den merkwürdigsten Namen das Fremdartige sofort erkennen lassen, herrscht im Sommer ein lebhaftes Treiben wie auf einem öffentlichen Markt in Galizien oder Polen.
Szenen, die Adolf Sommerfeld 1992 in Das Ghetto von Berlin beschreibt. Die Mulak-Ritze ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts die beliebteste Kaschemme in diesem Kiez. Kriminelle, Huren, Stricher, Säufer und Polizeispitzel, alle zieht sie gleichermaßen an. Die kriminellen Spar- und Ringvereine, immer treu und felsenfest, erwählen sie zu ihrem Stammlokal. In der darüberliegenden, mit mehreren Pritschen eingerichteten Dachstube gibt es ein kleines Bordell.
Was braucht der Berliner, um glücklich zu sein? Der Laube, ein Zaun und ein Beet.
Und der Junge, Julius Fromm, der mit seinen Geschwistern früh weise geworden war, vollweise, und der für seine jüngeren Geschwister sorgen musste, erlebte, wie das Zigarettendrehen, das geschah zunächst von Hand, wie er damit pleite ging und suchte nach einem neuen Geschäftsfeld. Und dabei fand er Parfümerien, Gummiwaren und so weiter und hat in einem Hinterhof begonnen, also Kondome zu kochen. Ich sage kochen, weil man dazu eben den Kautschuk verflüssigte. Und hat das entdeckt. Und dazu kommt eben dieser unternehmerische Wille, Ehrgeiz des Autodidakten.
Julius Vater Baruch ist 42 Jahre alt, als er am 18. Juli 1898 stirbt.
Die schlechten Arbeitsbedingungen, das Inhalieren von Tabakpartikeln und die ärmlichen Wohnverhältnisse mögen zu seinem frühen Tod beigetragen haben.
Der 15 Jahre alte Julius muss nun für seine Mutter und die 5 Geschwister sorgen. Sein älterer Bruder Salomon wandert nach London aus, wo er einige Jahre bleibt. 9 Jahre später gründet Julius eine eigene Familie und zieht mit seiner Frau und dem gerade geborenen Sohn, den er Max nennt, wie viele assimilationswillige Juden seiner Zeit, in ein besseres Mietshaus am Prenzlauer Berg.
Dann hat er klein angefangen, in einem so Berliner Hinterhof, hat einige Zimmer gemietet und hat da angefangen, diese Präservative selbst herzustellen. Hat Latex gekauft und hat sie über die Glaskolben getan? Ja, genau weiß ich nicht. Und hat sie verkauft. Und ich glaube, das große Glück war irgendwie der Erste Weltkrieg.
»1914 gründet Julius Fromm die Ein-Mann-Firma Israel Fromm Fabrikations- und Verkaufsgeschäft für Parfümerien und Gummiwaren. Er bezeichnet sich als Kaufmann und bald verfügt er über ein Telefon.
Fernsprecher, Amt Königstadt 431.
Julius Fromm richtet sich ein Konto bei der Dresdner Bank und eine Telegram-Adresse ein.
Fromms Act Berlin.
Ob der anglophile Name seiner Firma auf eine Anregung seines großen Bruders Salomon zurückgeht, sich auf London bezieht, wo Julius im Oktober 1906 heiratete, oder ob sich der Junge Fromm Marktvorteile durch das internationale Flair versprochen hat, ist nicht bekannt. 1916 heißt es im Branchenbuch:
E. Fromm, Spezialfabrikation von Gummiwaren. Fromms Act.
Hinterbart, Krokodil,
Kondome hatten damals Fantasienamen. Die hießen irgendwie Venus oder Ramses oder irgendwie so. Plus wurde immer verschleiert, wo sie eigentlich hergestellt wurden.
Julius Fromm geht einen anderen Weg. Er bürgt mit seinem Familiennamen für die Qualität seines Produkts. Eine geniale Geschäftsidee, die viele Vorteile birgt.
Das war ja eigentlich seine geniale Geschäftsidee, dass er für einen Artikel, der unterm Ladentisch verkauft wurde, der aus dubiosen Quellen kam, über dessen Herkunft man nicht sprach, bei dessen Kauf man irgendwie einen roten Kopf bekam, dass er diesen Artikel genommen hat und gesagt, dafür bürge ich mit meinem Familiennamen, daraus mache ich ein Markenprodukt. Ja, und wenn es reißt, wenn es nicht eure Qualitätsansprüche erfüllt und nicht das, was womit ich werbe und was ich euch verspreche, könnt ihr euch bei mir persönlich beschweren und mich dafür haftbar machen. Und damit war er der Konkurrenz um 15 Jahre voraus.
Während die Kirchen beider Konfessionen vor dem Ersten Weltkrieg das Präservativ verdammten, veränderte die Zunahme der Geschlechtskrankheiten den Einsatz des Kondoms.
Im deutschen Feldheer nahm die Zahl der von Syphilis oder Gonorrhoe befallenen Soldaten um 25% zu. Im Besatzungsheer verdoppelte sich diese Zahl.
Die Führungen aller am Krieg beteiligten Armeen priesen die Enthaltsamkeit als soldatische Tugend. Doch fügten sie sich zugleich der Realität. Um die Prostitution zu kontrollieren, errichteten sie Soldatenbordelle. In der Etappe wurden bestehende Etablissements gerne übernommen und ausgebaut. Nahe der Hauptkampflinie improvisierte die Sanitätsinspektion einfache Feldpuffs. In vielen dieser trostlosen Einrichtungen herrschte Kondomzwang. Ein deutscher Militärarzt, der den Befehl bekam, in der Nähe von Warschau ein Bordell für die Angehörigen durchmarschierender Formationen zu eröffnen, berichtete in seinen Memoiren:
Der Eintritt kostete für Offiziere 3 Mark. Für Soldaten 1 Mark. Dafür bekam jeder ein Präservativ und einen Bon, den er dem Mädchen abzugeben hatte.
Normalerweise waren die Bordelle für einfache Soldaten und Offiziere strikt getrennt. Vor den gehobenen Freudenhäusern fanden sich Schilder wie
Eintritt für Hunde und Mannschaften verboten.
Gewöhnliche Soldaten mussten dem sprichwörtlichen sanitätsgefreiten Neumann ihr Geschlechtsteil präsentieren und sich registrieren lassen, bevor sie sich in eine der Warteschlangen vor den Mannschaftsbordellen einreihen konnten. Den Offizieren blieb das erspart, womit der Anteil der Geschlechtskrankheiten bei den Offizieren deutlich stieg. Bald mangelte es an Kondomen.
So wussten viele Männer, die vom Lande kamen und die an für sich nichts wussten über diese Sachen, auf einmal wussten sie über Geschlechtskrankheiten und Empfängnisverhütung. Und so kauften sie, auch nach dem Krieg, kauften sie diese Ware. Und es wuchs und wuchs. Und er kaufte dann ein Grundstück Friedrichshagen, Berlin-Friedrichshagen. Mhm. Und baute eine Fabrik dort. Und die war auch bald zu klein.
Nicht zufällig begann der Aufstieg der Frommschen Manufaktur zum modernen Industrieunternehmen im Jahr 1916. Mit strengem Auge wachte die deutsche Zentralpolizeistelle zur Bekämpfung unzüchtiger Bilder, Schriften und Inserate darüber, ob die Werbung für Kondome in ärgerlicher, das heißt allzu öffentlicher Form erfolgte. Diese besondere, für das gesamte Reich zuständige Behörde saß in der Berliner Magazinstraße, dort, wo später der Staatssicherheitsdienst der DDR an der politischen Hygiene des real existierenden Sozialismus arbeitete.
Für die Verpackung wählt Fromm Pappschächtelchen, bedruckt mit Streifen in seinen Lieblingsfarben Grün und Violett. In jeder Box befinden sich 3 Stück. Mit einem Preis von 72 Pfennig pro Schachtel sind die Präservative zwar nicht billig, doch preiswerter und vor allem besser als alle Konkurrenzprodukte.
Diesem Artikel unseren Namen aufzuprägen, so sein Sohn Edgar Fromm, das war die fantastische Idee meines Vaters. 5 Jahre vor seinem Tod gibt Edgar Fromm dem WDR zum 75. Jahrestag der Gründung von Fromms Act ein Telefoninterview aus London.
Ich war teilweise nach dem Krieg in der Firma tätig. Ich bin 1919 geboren, als mein Vater den Namen Fromm auf den Kondomartikel zum ersten Mal in der Welt einen Markenartikel setzte und die Fabrikation in Serienform vorbereitete. Das war alles in Berlin.
Mit diesem selbstbewussten Beschluss haftet Julius Fromm mit seinem Namen für ein Produkt, dessen Versagen erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen konnte. Und um das zu unterstreichen, setzt er unter den schwungvoll zum großen Bogen verlängerten Aufstrich des A von Act seinen vollen Namen, Julius Fromm.
Damals wurden die Präservative als Verhütungsmittel hauptsächlich vertrieben und dann natürlich die Ansteckungskrankheiten wie Syphilis, die es ja vor den AIDS-Krankheiten auch schon gab. Aber die ganze Bedeutung eines Kondoms ist, dass wenn man die Garantie darauf setzt, dass er regelmäßig und gut produziert wird. Mein Vater gab mit seinem guten Namen die Garantie dafür und es wurde aus diesem Artikel Fromms ein Produkt, das in Deutschland sehr bekannt wurde. Und in den 20er, 30er Jahren besaß er bereits 90% des Marktanteils des Verbrauchs in Deutschland.
Auch wenn die Werbung juristisch als anfechtbar galt, auch wenn Fromm mit seinem Namen für die Qualität seiner Präservative gerade stand, etwaige Regressforderungen oder die Zahlung von Alimenten durch die Firma sind dem Historiker Götz Ali nicht bekannt.
Allerdings weiß ich, dass das Kondomunternehmen Fromm eine riesige Rechtsabteilung hatte. Das lag aber eher an dem katholischen Abwehrkampf gegen die Kondome. Auch Protestanten haben in der Weimarer Republik das massiv bekämpft als Angriff sozusagen auf die deutsche Volkskraft, auf Sitte, Moral und Ordnung. Zum Beispiel in dem Brecht-Film »Coole Wampe«, in dem es ja auch um eine ungewollte Schwangerschaft geht, unter anderem, fährt in der Originalfassung ein Lieferwagen der Firma Fromms ins Bild, sozusagen nach dem Motto, hättet ihr das so gemacht, wäre das euch nicht passiert. Und das ist von der Weimarer Zensur 1932 rausgeschnitten worden. Und jemand wie Gott Gerstein, der später 1942 über Schweden, die Alliierten, den Alliierten den ersten detaillierten Bericht über die Vernichtung der Juden geschickt hat, der bisher so nach Treblinka vorgedrungen ist, um das zu beschreiben, was da geschah, 1942. Das war ein ganz harter, auch antisemitisch motivierter Sittlichkeitswächter der 20er Jahre, der also gegen diese, in Anführungszeichen, jüdische Schweinerei der Firma Fromms mit allen harten Mitteln vorgegangen ist und im Nationalsozialismus auch zunächst, also in den Anfangsjahren, eine Chance sah, diesen Kampf nun mit Erfolg fortzusetzen.
Angesichts der Rechtslage konnte für Kondome nur mit dem Hinweis auf den Schutz vor Geschlechtskrankheiten geworben werden. Die empfängnisverhütende Funktion blieb unerwähnt, da sie nach dem Gesetz als öffentliche Aufforderung zur Unzucht verfolgt und mit Haftstrafe geahndet werden konnte.
Fromms Act gegen Infektion. In allen einschlägigen Geschäften erhältlich.
Da es tabu war in diesen Jahren, wurde Reklame für Kondome verboten. Und Vater, der die berühmten grün-violetten Streifen auf der Packung Fromms hatte, hat darunter geschrieben, verlangen Sie die guten Gummischwämme. Und wenn man die Gummischwämme verlangte, in einen Laden ging, bekam man dafür Präservative.
Darf es noch etwas für den Herrn sein? Pflegten zu dieser Zeit Friseure, ihre männliche Kundschaft beim Abschied zu befragen. Und trotz vieler Geheimcodes boomte das Geschäft. Edgars Sohn Ray erinnert sich der Erzählungen seines Vaters über den wachsenden Wohlstand des Großvaters.
Das war also Ende 20er Jahren. Und dann Anfang 30er Jahren baute er eine neue Fabrik mit zwei deutsch-jüdischen Architekten, Arthur Korn und Siegfried Weizmann. Arthur Korn und Siegfried Weizmann, die sehr bekannt waren, die im Bauhausstil arbeiteten. Und das war eine Fabrik aus Glas und Metall und transparent, so wie die Kondome. Und das war auch die Idee der Sache.
Wie man sich leicht vorstellen kann, ist die Weltwirtschaftskrise zwischen 1929 und 1933 an diesem Unternehmen völlig vorbeigegangen, wurde kein einziger Arbeiter in dieser Zeit entlassen. Also dafür, für die damals auch relativ teuren, also im Vergleich zu heute, Kondome, hatten die Leute Geld übrig und das Unternehmen boomte ganz ungebrochen durch die Weltwirtschaftskrise hindurch. Fromm hat ein Werk nach dem anderen irgendwie begründet und Aufträge an Fremdwerke und so weiter gegeben. Hatte das Unternehmen einen extrem hohen Standard an Arbeitshygiene, an betriebsärztlicher Betreuung, an Sportvereinen. Und dazu muss man sich aber auch vorstellen, eine außerordentliche Strenge des Chefs, der eben selber das Unternehmen jeden Tag, bis er in die Emigration gezwungen wurde, leitete, mit einem riesigen Auto dort vorfuhr und einem Chauffeur in sein Büro, was übrigens nicht sehr luxuriös war, ging und von dort aus das ganze Imperium jeden Morgen und jeden Tag, jeden Werktag und wahrscheinlich auch sonntags dirigierte.
Übergib alles Undeutsche dem Feuer gegen Klassenkampf und Materialismus und moralischen Zerfall. Ich übergebe dem Feuer die Schurken des Emil Ludwig Kuhn, des Werner Hegemann.
Im Frühjahr 33 erfährt Julius Fromm durch einen Freund, dass der Name seines erstgeborenen Max auf einer schwarzen Liste der SA aufgetaucht sei.
Er hatte einen Freund auf der Polizeiwache und die hat ihm einen Tipp gegeben, heute Nacht werden sie ihn abholen. Max, der ist 1907 geboren und der wurde Schauspieler, hat unter Max Reinhardt studiert, aber hat auch viel Kabarett gemacht. Sehr anti-Nazi. Das ganze Kabarett war, Kabarett der Komiker, war das in Berlin, war sehr anti-Nazi. Und da ist er über Amsterdam nach Paris geflohen. Während des ganzen Krieges war er in Frankreich, musste versteckt werden und hat, glaube ich, eine ziemlich harte Zeit gehabt.
Auch die Architekten Arthur Korn und Siegfried Weizmann, die 1929 für Julius Fromm die Stahl-Glas-Bauhausfabrik in Berlin-Köpenick errichtet hatten und als Repräsentanz von Fromms Act ein noch viel eleganteres Bürohaus an der Friedrichstraße in Berlin-Mitte planten, erhielten nun Berufsverbot. Doch Julius Fromm sah die antisemitische Entwicklung als ein bloßes Unwetter an, von dem er hoffte, dass es vorüberging.
Julius Fromm war keineswegs ein Widerstandskämpfer, war bereit, auch sich, was sein Geschäft betraf, durchaus zu arrangieren. Und am Anfang ist das Unternehmen durchaus gestützt worden, hat weiter gute Auslandsumsätze gemacht. Die Frommschen Kondome waren in der ganzen Welt als die sozusagen die besten Markenartikel und die sichersten Markenartikel und aber auch gleichzeitig eben die am feinsten konstruierten. Also die durften nur 1,4 Gramm wiegen, das Stück, und eben wurden dreifachen Festigkeitsproben unterworfen. Waren in der ganzen Welt begehrt und das Unternehmen war ein Devisenbringer für das Deutsche Reich und ist insofern bis 1937 eigentlich geschützt worden und normal weitergelaufen.
Eier, Butter, Milch, das sind nun einmal Dinge, die können wir nicht anders beeinflussen. Es gibt gewisse Zeiten, da legen die Hühner viel Eier und es gibt Zeiten, da legen sie wenig. Meine lieben Volksgenossen, es ist noch keine Regierung geglückt, dann Eier von der Henne zu verlangen, wenn sie sie nicht geben will.
Hermann Göring, 1937 im Berliner Sportpalast.
Und 37 ändert sich dann was, nämlich durch den Vierjahresplan, die Kriegsvorbereitung, geht es einmal vielmehr noch um Devisen und auch um Rohstoffe für den Krieg und Naturkautschuk. Daraus wurden Kondome damals hergestellt, heute ist es Latex. Naturkautschuk war knapp und wurde eben auch für militärische Zwecke sehr stark gebraucht. Und da fiel das Auge von Hermann Göring, das war der Chef der Vierjahresplanbehörde, auf dieses blühende Unternehmen.
Wir müssen verstehen, dass man uns auch heute noch nicht den Platz an der Sonne gönnt. Wir müssen verstehen, dass uns kein einziger vorwärts hilft, wenn wir uns nicht selbst helfen wollen.
Dieses blühende Unternehmen, es hatte 1000 Arbeitsplätze, eine der modernsten Fabriken der Welt überhaupt, die da in Berlin-Köpenick stand, von wunderbaren, ebenfalls jüdischen Bauhausarchitekten entworfen und gebaut. Und er hat diese Fabrik quasi für sich enteignet, aber nicht öffentlich, sondern hat sie seiner Patentante bzw. deren Lebensgefährten überschrieben bzw. überschreiben lassen für sehr wenig Geld. Und im Gegenzug bekam er 2 Burgen, eins bei Nürnberg und eine bei Salzburg, geschenkt von dieser Patentante. Das war also ein Ringgeschäft zugunsten von Hermann Göring, was da auf dem Rücken der Familie Fromm, auf Kosten der Familie Fromm entwickelt wurde.
Das Entscheidende ist ja hier immer nur der Wille, die Dinge zu gestalten. Welt zu zeigen, Deutschland kapituliert nicht. Deutschland besteht auf seinem Leben und wird es gestalten.
Ich hatte gesagt, Fromm bekam sehr wenig Geld. Das stimmt und stimmt nicht, denn er bekam immerhin für eine Fabrik, die 8 Millionen ungefähr wert war, 8 Millionen Reichsmark, bekam er ganz offiziell 200.000 Schweizer Franken und konnte damit dann in England, wohin er floh, eine bürgerliche Existenz wieder aufbauen. Er war auch privilegiert, er bekam keinen Judenstempel in den Pass. Und 200.000 Franken waren damals sehr viel, auch wenn es nur ein Bruchteil des Wertes seines Vermögens war. Im Unterschied zu anderen, auch wohlhabenden, fliehenden Juden, auch ein Teil seiner Geschwister, die dann mit 10 Reichsmark über die Grenzen abgeschoben wurden, stand er relativ gut da und konnte bis zum Lebensende eine bürgerliche Existenz in England wahren und hatte den Plan, in England sofort wieder eine neue Kondomfabrik aufzubauen. Das scheiterte dadurch, dass der Zweite Weltkrieg begann.
Drei der Familie Fromm sind in Deutschland zurückgeblieben, und zwar im Haus meines Großvaters in Berlin-Schlachtensee. Was sie mit anderen jüdischen Familien teilen mussten, das wurde von der Gestapo angeordnet. Diese drei, das waren erstens einmal Elvira Fromm, geborene Silbergleit. Das war die Frau des ersten Sohnes Salomon. Und dann Esther Fromm, die auch Else genannt wurde, die einen Herrn Willy Brandenburg heiratete. Diese drei Personen wurden Anfang März 1943 von der Gestapo abgeholt und in einem Spezialkonvoi nach Auschwitz geschickt. Aber praktisch sofort, nach 2-3 Tagen, von Berlin aus.
Die Villa hat sich Julius Fromm 1919 gekauft. Er war sozusagen Kriegsgewinnler im Ersten Weltkrieg gewesen, hatte da eben dadurch, dass seine Kondomproduktion damals boomt, er war Armeelieferant, war zum ganz beträchtlichen Vermögen gekommen, dass er übrigens sofort dann in neue Werke, neue Ideen umsetzte, und auch die Villa, die er sich gekauft hat, hat er sofort bis sozusagen zur Dachrinne beliehen mit Krediten, um seine Firma wieder voranzubringen. Also es war keiner, der das private süße Leben besonders mochte. Nein, die war gut eingerichtet mit einem Blüthnerflügel und mit Klavier für die Kinder, große Bibliothek und so weiter. Und Flügel und Klavier und Bibliothek, das ging alles an NS-Organisationen. Da muss man auch da Offiziersclubs. Also das wurde sozusagen für öffentliche Zwecke oder für Musikschulen wurde das abtransportiert 1941 aus der Villa. Und dann der Rest an Möbeln, das wurde öffentlich versteigert in sogenannten Judenauktionen durch die Vermögensverwertungsstelle. Und da kamen 2500 Mark an einem Vormittag zusammen bei dieser Versteigerung der Frommschen Reste. Und da ist eben, wie übrigens in vielen Fällen, die ganze Liste derjenigen, die etwas ersteigert haben, erhalten in den Akten, und da sieht man, dass die aus allen sozialen Schichten kamen und sich alle nach ihren sozusagen sozialen Verhältnissen an diesen Judenauktionen beteiligt haben und da ihren kleinen Gewinn im Krieg gemacht haben. Das Geld, das dann dabei reinkam, ging eben wie alle Erträge aus der Arisierung in die Staatskasse, kam also so wieder allen Deutschen zugute.
Mit dem Sieg der Alliierten änderte sich die Argumentation. Die Philosophie der Siegermächte, mit der nun Besitz legitimiert und begangenes Unrecht korrigiert wurde oder auch nicht, trat an die Stelle der bürgerlichen Gesetze in der Weimarer Republik oder der kaiserlichen Werte Preußens. Die Alliierten verfolgten im besiegten Deutschland sehr unterschiedliche Ziele, und diese setzten sie in den von ihnen besetzten Gebieten um. Die damit verbundene Entwürdigung blieb dem aufrechten Deutschen Julius Fromm durch seinen Tod erspart.
Also im Grunde hat die SMAD bestimmt, was in Ostdeutschland passiert.
Jan Voitzig ist Historiker. Er leitet das Forschungsprojekt über die SMAD, die sowjetische Militäradministration in Deutschland. Zusammen mit russischen Archivaren und Historikern versuchen die Wissenschaftler in der Potsdamer Außenstelle des Münchner Instituts für Zeitgeschichte, 6 Jahrzehnte nach Kriegsende zu verstehen, wie die sowjetische Verwaltung das Leben und die Eigentumsverhältnisse in Ostdeutschland verändert und damit die Grundlage für die DDR geschaffen hat.
Berlin war von 4 Mächten besetzt, und in Berlin musste man bis 1948, bis die 4-Mächte-Verwaltung gescheitert ist, alles absprechen, also gemeinsam absprechen, gemeinsame Beschlüsse fassen, und jede Macht konnte ihr Veto einlegen. Also ab 1948 ist Berlin geteilt in 2 Teile, Ost-Berlin, West-Berlin. Im Osten bestimmt die sowjetische Militäradministration, was geschieht. In West-Berlin die 3 Alliierten, die Franzosen, Engländer und Amerikaner.
Die Lage der betroffenen Immobilien in den verschiedenen Sektoren entschied, ob arisierte Häuser, Villen oder Grundbesitz an jüdische Alteigentümer abgegeben wurden oder nicht. Ob arisiertes Eigentum erstattet wurde oder das Nazirecht faktisch bestätigt worden ist, hing von dem Sektor ab, in dem das Trümmergrundstück lag. Und die Fabriken von Julius Fromm lagen im Osten von Berlin, in Friedrichshagen und Köpenick.
Julius Fromm wusste, dass seine Fabrik im Krieg zerstört worden war. Die alliierten Luftstreitkräfte haben die deutsche Gummiindustrie 43 und 44 in 2 großen Angriffswellen gewissermaßen über Nacht vollständig niedergebombt. Und dem fiel auch dieses wunderbare Werk in Köpenick zum Opfer. Es war eine Ruine am Ende des Krieges.
Die Maschinen, die in Köpenick die Luftangriffe überdauert hatten, wurden alsbald demontiert und in die Sowjetunion verfrachtet.
Grundlage war ein Beschluss der Finanzbehörde im Großberliner Magistrat, Götz Ali Franzi im Landesarchiv Berlin. Die ältere Fromm-Fabrik in Friedrichshagen stand, anders als die zerstörten moderneren Produktionsanlagen in Berlin-Köpenick, bereit zur Produktion. Auch Rotarmisten benötigten nach dem Krieg Kondome.
Einer Order des sowjetischen Stadtkommandanten folgend, setzte Fromms leitender Chemiker Dr. Wilfried Gent das Werk schon 7 Wochen nach der Kapitulation des Deutschen Reiches wieder in Betrieb. Rohstoffe waren vorhanden und nach einem von der Industriegewerkschaft Chemie, Papier, Steine und Erden verschickten zeitgenössischen Bericht kauften die Russen unsere Ware sofort.
Es bedeutete jedoch nicht, dass die Familie Fromm als Opfer der Nazi-Diktatur nun das florierende Werk in Friedrichshagen und ihr Eigentum in Köpenick zurückbekam. Nach dem Statut des Potsdamer Abkommens und den Beschlüssen der alliierten Kommandantur hätte dies erfolgen müssen. Das Berliner Amtsgericht hielt die Restitution der Fromm-Werke wegen des noch konstruktiven Klimas unter den Alliierten im September 1945 jedoch für wahrscheinlich und beruhigte den anfragenden Sigmund Fromm.
Infolge der politischen Konstellation würde Herr Julius Fromm als tatsächlicher Besitzer wieder eingesetzt werden.
Was folgte, war ein trauriges Possenspiel, das schließlich von übergeordneten Interessen entschieden worden ist.
Also letzten Endes hat man nicht darauf geachtet, wem das Vermögen rechtlich gehört hatte, sondern enteignet wurde nach demjenigen, der sich sozusagen zum Zeitpunkt des Gesetzes oder des Befehls im Besitz des Eigentums befunden hatte. Und bei arisierten Vermögen sind faktisch die nationalsozialistischen Besitzer enteignet worden und nicht der eigentliche Eigentümer, also wenn man das ins Juristische übersetzen würde.
Die Grundstücke und Gebäude des Werkes Köpenick nahm das Bezirksamt Berlin-Köpenick in treuhänderische Verwaltung. Dann meldeten die Bezirksgewaltigen die Liegenschaften der sowjetischen Militäradministration als herrenloses Gut und die SMAD übernahm diese Bezeichnung des arisierten Fromm-Vermögens und übereignete das herrenlose Gut dem Bezirk Berlin-Köpenick. Den Verwaltungssitz und die funktionsfähige Fromm-Fabrik in Friedrichshagen dagegen konfiszierte die SMAD direkt und übergab sie anschließend dem Bezirksamt zur treuhänderischen Verwaltung.
Sigmund, ein Bruder des gerade verstorbenen Julius Fromm, stritt vergeblich um dessen Wiedereinsetzung in seine früheren Rechte als alleiniger Gesellschafter der Fromms Act Gummiwerke GmbH.
Ende März 1946 wurde die Firma unter Zwangsverwaltung gestellt und gut 3 Jahre später von der deutschen Treuhandverwaltung zu Volkseigentum erklärt. Sonderlich genau gingen die Bürokraten dabei nicht vor. Schließlich sah der im Oktober 1945 von Marschall Schukow erlassene UKAS nur die Übernahme des Eigentums von Amtsleitern sowie führenden Mitgliedern und Anhängern der NSDAP vor.
Und da hat man einfach nicht geschaut, während ich der eigentliche Eigentümer gewesen war, ob es rechtswidrig in der NS-Zeit enteignet wurde. Denn das Hauptziel der sowjetischen Politik waren Enteignungen, also die Veränderung der sozialen und der ökonomischen Basis, wie man damals sagte, und nicht irgendwelche abstrakten Rechtsprinzipien. Danach hat man sich nicht gerichtet.
Die Ostberliner Funktionäre wussten, dass sie die Familie Fromm nicht zu Nationalsozialisten würden stilisieren können. Antisemitische ehemalige Fromm-Arbeiter, wie der NSDAP-Funktionär Reinhard Schobert, der am 15. Juli 1946 vom Arbeitsamt Friedrichshagen als Betriebsratsvorsitzender eingesetzt wurde, kamen da gerade recht. Die eidesstattlichen Versicherungen verwandelten den Firmengründer und Erfinder Julius Fromm in ein kapitalistisches Ekel. Letztlich aber waren diese Versuche einiger Nazi-Mitläufer, sich den neuen Machthabern als proletarische Funktionäre anzudienen, zwar zynisch und beleidigend für die Familie Fromm, doch faktisch unerheblich. Denn die Sowjetmacht folgte in ihrer Zone einem klaren Kurs und der zielte zunehmend auf die Kollektivierung bedeutender Vermögen. Kleineren Ersuchen gab man anfangs nach.
Die meisten Juden waren tot, sofern welche zurückkamen und Ansprüche gestellt haben, hat man in einigen Ländern, also ich glaube Thüringen war ein solcher Fall, hat man die Vermögen versucht zurückzugeben. Allerdings schon sehr früh, also Ende 45, hat man sich darauf beschränkt, dass man nur Wohnungen, Häuser und vielleicht möglicherweise kleinere Werkstätten zurückgegeben hatte, nicht größere Industriebetriebe.
Allein die Größe der Fabrikationsanlagen sprach gegen ihre Restitution. Auch die Bedeutung des größten Kondomherstellers auf dem Kontinent. Oder wie Edgar Fromm es dem Westdeutschen Rundfunk in den 90ern beschrieb:
Mein Vater gab mit seinem guten Namen die Garantie dafür und es wurde aus diesem Artikel Fromms ein Produkt, das in Deutschland sehr bekannt wurde. Und in den 20er, 30er Jahren besaß er bereits 90% des Marktanteils des Verbrauchs in Deutschland.
Den Traum des emigrierten Firmengründers Julius Fromm teilten die sowjetischen Besatzer nicht.
Denn das Ziel war nicht sozusagen dem Recht zu Geltung zu verhelfen, sondern die sozialen und ökonomischen Maßnahmen durchzuführen.
Der Militärverwaltung ging es in Ostdeutschland darum, möglichst viel Vermögen zu verstaatlichen. Das Ziel war die Verfügung in Arbeiterhand.
Nicht in Arbeiterhand, sozusagen in die Verfügungsgewalt des Staates. Das würde ich jetzt konkret so sagen. Denn die Arbeiter, also so etwas wie Mitbestimmung hat es gar nicht gegeben. Sogar die Betriebsräte sind zu Anfang der 50er Jahre verboten worden, aufgelöst worden in der DDR. Natürlich wurde demagogisch damit argumentiert, also nach sowjetischem Muster, dass es in die Hand der Arbeiter und der Bauern gehe. Das hat eigentlich keine Rolle gespielt.
Diese Besatzungslogik, nicht die Rechte der im Dritten Reich enteigneten Alteigentümer wahrzunehmen, sondern sich auf die Nazi- und Kriegsverbrecher zu beziehen, die das jüdische Eigentum im Dritten Reich an sich gebracht hatten, traf nicht nur die Familie Fromm.
Von der sowjetischen Besatzungsmacht wurde oft beanstandet, dass die deutschen Behörden noch solche Angaben wie Jude verwenden. Und das sei verboten, denn mit der Besetzung gibt es keine rassische Diskriminierung, insofern dürfe man auch nicht den Ausdruck Jude benutzen oder jüdische Herkunft. Das wurde grundsätzlich beanstandet. Das heißt, aus sowjetischer Sicht war das schon ein Zeichen der Diskriminierung, wenn sich jemand als Jude zu erkennen gegeben hatte und sein Vermögen zurückgefordert hatte. Da wurde er gleich behandelt, sozusagen, wie ein Deutscher. Das klingt zynisch, aber das war sozusagen die formale Argumentation.
Kein Wunder also, dass Götz Ali bei seinen Recherchen zu Hitlers Volksstaat gleich zu Beginn auf 30 Betriebe stieß, die zweimal enteignet worden sind.
Zweimal. Es handelt sich eben jedes Mal bei diesen 30 Betrieben um eine doppelte Enteignung. Einmal eben Nationalsozialisten und dann sind diese Betriebe eben nach 1945 entgegen dem Buchstaben des Potsdamer Abkommens und auch den alliierten Anordnungen der alliierten Kommandantur in Berlin nicht zurückgegeben worden.
Auch die Familien hingerichteter Widerstandskämpfer vom 20. Juli wurden im Dritten Reich und in den Nachkriegsjahren ihrer Güter beraubt. In den meisten dieser Fälle hat es auch 1989 nach der Wende keine Kurskorrektur der Politik gegeben, da die Regierung Kohl die Erlasse der sowjetischen Militäradministration akzeptierte.
Man geht davon aus, dass die SMAD Träger der Souveränität war bis zum Jahre 1949 und alle ihren Maßnahmen im Sinne des Völkerrechts legal gewesen sind. Auf jeden Fall, sofern Vermögen zwischen 45 und 49 enteignet wurden. Ich wiederhole, wenn die SMAD der Initiator gewesen war, war es schwierig oder fast unmöglich, diese Vermögen zurückzubekommen. Da musste man immer nachweisen, dass die deutsche Verwaltung initiativ gewesen war.
Kein Wunder, dass bei den Betroffenen ein schales Gefühl zurückbleibt. Die Geschichte des Raubzuges an dem Kondomfabrikanten Fromm aber hielt noch eine Entwürdigung für seine Söhne in London bereit.
Die von Hermann Göring protegierte Gräfin Ebenstein-Marternburg hatte die ihr zugeschanzte Fabrik einschließlich des Markennamens Fromms Act mit ihrem Tode im September 1939 an ihren Liebhaber vererbt, einen Wiener Anwalt namens Dr. Otto Metzrander.
Und dieser Otto Metzrander, der führte das Geschäft weiter. Und dann nach dem Krieg ging er nach Wien zurück und sagte, ich war nie Nazi, was er war. Aber er saß immer noch durch den Zwangsverkauf, hatte er diese Marke von der Gräfin von Ebenstein-Marzahn-Dorf geerbt?
Also die DDR hat dann 1949 das Produkt unter dem Markennamen Fromms weitergeführt. Und die Erben von Julius Fromm, die nun in London sagten, machten ihrerseits das geltend, dass ihnen die Rechte an dem Markennamen gehörten. Und übrigens auch der österreichische Ariseur, der die Ariseurin beerbt hatte, nämlich Otto Metzranda in Wien, von dem die Erben dann die Rechte zurückkaufen mussten in den frühen 50er Jahren.
Die drei Bilder mussten 174.000 Deutschmark an Dr. Otto Metzranda zahlen, um die Marke wieder zurückzubekommen. Also für seinen eigenen Namen, das ist ja noch die größte Frechheit.
Und dann wurde eine Weile, wurde Fromms im Osten wie im Westen produziert. Die Kinder von Julius Fromm haben die Lizenz an ein westdeutsches Unternehmen vergeben. Die machen auch noch für ältere Herrschaften wie mich. Zum Beispiel machen die auch noch Fromms, aber das ist im Grunde dasselbe Produkt, da ist überhaupt nichts anders. Und der Markenanteil ist ganz stark zurückgegangen heute.
Der Name ist weggenommen worden durch einen Songsverkauf. Man hat die Fabrik verloren, einmal. Das zweite Mal dann durch die Kommunisten. Und man muss noch seinen eigenen Namen zurückkaufen. Das ist ja der Gipfel der, ich weiß nicht was, aber es ist der Gipfel.
Das war Julius Fromms nahtlose Gummiwaren, Geschichte eines fortgesetzten Raubzuges, gesendet im Deutschlandfunk am 29. August 2008 von Joachim Schelim. Der im Beitrag zu hörende Historiker Götz Ali hat gemeinsam mit Michael Sontheimer übrigens ein faktenreiches und gut zu lesendes Geschichtsbuch über den jüdischen Fabrikanten Julius Fromm geschrieben. Das war's für heute bei Aus den Archiven. Nächsten Samstag geht es hier um die Ruhrfestspiele Recklinghausen, die seit 1947 jedes Jahr im Mai und Juni im Ruhrgebiet stattfinden und hochrangige Kultur in die Region bringen. Ich bin Anka Gräfe zu Baringdorf. Machen Sie's gut.